Radio 1.
6. August 1945. Um 8.16 Uhr werfen US-Streitkräfte eine Atombombe über der japanischen Stadt Hiroshima ab. Japan soll damit zur Kapitulation im Zweiten Weltkrieg gezwungen werden. Hiroshima ist damals ein großer Militärstützpunkt, aber die meisten der etwa 250.000 Bewohner Hiroshimas sind Zivilisten. Zehntausende Menschen sind augenblicklich nach dem Bombenabwurf tot. Ein Feuersturm fegt durch die Straßen, am Himmel der riesige Atompilz. Die Stadt Hiroshima ist zu großen Teilen zerstört. Wenige Tage später folgt der Abwurf einer zweiten Atombombe auf die japanische Stadt Nagasaki. Hiroshima und Nagasaki sind seit damals mahnende Symbole für den Frieden und gegen den Einsatz atomarer Waffen.
Wir sprechen mit Juliane Hauschulz von der deutschen Sektion der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges. Guten Morgen, Frau Hauschulz.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Es gibt ja auch bei uns viele Gedenkveranstaltungen. Ihre Organisation zum Beispiel veranstaltet am Samstag in der Berliner Gedächtniskirche ein Benefizkonzert. Warum ist es wichtig, an diese Atombombenabwürfe zu erinnern?
Genau, wir gedenken heute den Opfern des Abwurfs auf Hiroshima. Und am Samstag war, wie es ja auch eben im Beitrag hieß, der Nagasaki-Tag, also der Abwurf auf Nagasaki. Und es ist uns eben wichtig, an diese beiden Abwürfe zu erinnern, aber auch an die Überlebenden dieser Abwürfe zu erinnern, die mit ihren Erzählungen ganz viel von der Realität nach so einem solchen Atombombenangriff vermitteln können und die sich aufgrund dieser Erfahrung für die Abschaffung von Atomwaffen einsetzen. Und das ist natürlich in diesem Jahr, im 80. Gedenkjahr, unglaublich wichtig, weil wir sehen, dass alle Atomwaffenstaaten ihre Arsenale wieder modernisieren und ausbauen, weil diese Waffen immer mehr normalisiert werden in unserem täglichen Leben und weil genau diese katastrophalen Folgen, für die diese Atombombenabwürfe stehen, nicht mehr so viel thematisiert werden.
Ich bleib noch kurz bei den Erinnerungen, die Sie gerade erwähnt haben. Ich hatte auch mal die Möglichkeit, in Hiroshima zu sein. Was hat Sie da beeindruckt an Erzählungen von Menschen, die Sie gehört haben?
Ich habe tatsächlich das erste Mal mit einer Überlebenden gesprochen in der Universität. Und ich fand das unglaublich beeindruckend, dass sie erzählt hat, dass sie ganz, ganz lange selber überhaupt nicht darüber gesprochen hat, weil es ja ein unglaubliches Stigma gab in Japan. Und sie hat halt irgendwie diese fast schon surrealen Erzählungen von diesem Tag, von diesen Stunden nach dem Abwurf, wie sie ihre Familie gesucht hat, dieses unglaubliche Leid, was diese Frau erlebt hat. Und dann hat sie jahrzehntelang nicht darüber gesprochen, weil sie immer Angst hatte, dass sie eben die aus dem nuklearen Gebiet ist, dass sie die ist, die vielleicht keine Kinder kriegen kann, keine Erben zeugen kann. Und sie hat im Endeffekt erst nach dem Tod ihres Mannes angefangen, darüber zu sprechen, weil sie meinte, sie findet diese Nachricht, diese Message, die sie hat, unglaublich wichtig. Hm. Und es hat mich sehr beeindruckt tatsächlich.
Nun ist das weltweit heutzutage so, dass, Sie haben das gesagt, nicht abgerüstet wird, sondern aufgerüstet. Die Bundesregierung setzt auf Abschreckung durch EU-Atomwaffen. So bitter das ist, muss man nicht auch als Friedensforscherin wie Sie anerkennen, dass das mit der Abschreckung schon früher mal im sogenannten Kalten Krieg gut funktioniert hat?
Ja, die Aussage gibt es natürlich häufiger, aber sie vergisst im Endeffekt, dass es in der Geschichte ganz, ganz viele Momente gab, wo im Endeffekt nur Glück oder die mutige Entscheidung von Einzelpersonen dagegen gestanden hat, dass es zu dieser nuklearen Eskalation geführt hat. Und auch diese Geschichte, dass Atomwaffen vor konventionellen Angriffen schützen. Wenn wir zum Beispiel im Mai nach Indien und Pakistan geguckt haben, da gab es einen bewaffneten Konflikt zwischen zwei Atomwaffenstaaten. Also auch da gibt es eben viele Sachen, die dagegen sprechen. Und deswegen sollten wir uns vielleicht nicht als Glück, als Sicherheitsstrategie darauf verlassen.
Sie kritisieren, dass die Bundesregierung im aktuellen Koalitionsvertrag nicht explizit das Ziel verankert hat, dass sie an einer atomfreien Welt festhält, an einer atomwaffenfreien Welt. Das ist natürlich ein wirklich schönes und wichtiges Ziel. Aber ist es nicht aktuell total weltfremd, wenn man Donald Trump hört, wenn man Medvedev hört?
Genau, es wird häufig gesagt, das wäre naiv. Ich finde aber gerade dieser Satz, wir halten am Ziel einer atomwaffenfreien Welt fest, das mag für viele erstmal banal klingen, aber sich diese Vision aufrechtzuerhalten, finde ich unglaublich wichtig. Und eben zu sagen, wir haben diese Vision und das ist ein langfristiges Ziel von uns und entsprechend verhalte ich mich ja dann auch anders. Wenn ich dieses Ziel abschaffe, dann schlage ich mir ja bestimmte Türen zu. Und ich finde einfach sozusagen diesen Weg weiterzugehen, zu sagen, okay, wir haben jetzt vielleicht bestimmte Zwänge, die uns aufliegen, weswegen wir bestimmte Sachen nicht machen können, aber dieses langfristige Ziel ist da und wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, wir werden weiterhin Diplomatie betreiben, wir werden weiterhin Abrüstungsinitiativen unterstützen und so weiter und so weiter. All das steckt ja im Endeffekt in diesem Satz drin. Und ich finde, das ist unglaublich wichtig und sehr traurig, dass das nicht in den Koalitionsvertrag gekommen ist.
Über die aktuelle Aufrüstung und Abrüstung und den heutigen 80. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima haben wir mit Juliane Hauschulz von der deutschen Sektion der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges gesprochen. Vielen Dank, Frau Hauschulz.
Vielen Dank und einen schönen Tag.
Für Sie auch. Dankeschön.
Danke.